Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Das ist der erste Podcast im Jahr 2026, deswegen würde ich euch auch direkt ein frohes neues Jahr wünschen und vor allem ein erfolgreiches Jahr 2026, was die Barrierefreiheit angeht, aber auch was alle anderen Themen angeht, die euch beschäftigen. In dieser Folge geht es um das Thema Barrierefreiheits-Community und Herausforderungen, die in der Community bestehen. Ist also ein etwas nerdiger Beitrag, wie das Thema jetzt nicht so sehr interessiert, weil man nicht so tief in der Community drin ist, dann gerne diese Folge überspringen. Die Barrierefreiheits-Community hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus Erkennenswertes und Anerkennenswertes geleistet. Wenn man zum Beispiel an die BCAG denkt und die zahlreichen Personen, die dort überwiegend unentgeltlich gearbeitet haben und dazu Sachen beigesteuert haben und die zahlreichen weiteren Dokumente, die es da gibt. Das sind ja sehr umfangreiche Dokumente, die sehr viel Abstimmung erfordern. Also das ist durchaus nichts, was man an einem Nachmittag runterschreibt. Insofern gebührt der Community durchaus auch Anerkennung und die sollte man ihr auch durchaus gewähren. Das heißt aber nicht, dass man kritiklos bleiben muss, sondern man kann durchaus auch Kritik äußern, respektvoll, um die Community zu verbessern. Es geht dabei vor allem um die Machtstrukturen und die Methoden, die häufig angewendet werden und die Kommunikation, wo ich auf jeden Fall auch Verbesserungsbedarf sehe. Vielleicht sollte man einmal abgrenzen, was die Barrierefreiheits-Community ist. Generell ist dieser Begriff wie alle Communities natürlich nicht scharf definiert. Also man kann jetzt nicht sagen, X gehört dazu und Y gehört nicht dazu. Ich würde sagen, alle, die regelmäßig im Thema Barrierefreiheit arbeiten oder dort Beiträge beisteuern, die gehören so oder so zur Community. Also wer nebenbei das Thema Barrierefreiheit hat in seinem Job, irgendein Online-Redakteur oder ein Entwickler, eine Entwicklerin, die auch Barrierefreiheit nebenbei macht, die würde ich jetzt nicht dazu zählen. Die würde sich selbst auch nicht dazu zählen, gehe ich mal von aus. Aber Personen, die regelmäßig in irgendeiner Form an dem Thema arbeiten, also wirklich auch Vollzeit an dem Thema arbeiten, Menschen, die Beiträge dazu schreiben, die darüber diskutieren und so weiter, die würde ich auf jeden Fall zur Community dazu zählen. Und wie es immer so ist, es gibt einen harten Kern an prominenten Leuten, die im Prinzip den größten Anteil der Diskussion haben oder den größten Impact auch haben. Und darum herum gibt es dann so Schichten, wo es dann immer weiter abnimmt und wo die Leute dann vielleicht stille Beiträge leisten oder einfach nicht auffallen, aber trotzdem ihren Job machen sozusagen. Und da gibt es halt Leute, die nebenbei in dem Thema arbeiten, das aber nicht Vollzeit machen und die dann quasi im äußersten Kreis sind, aber dann sich regelmäßig irgendwelche Veranstaltungen wie ID24 oder XCon und so weiter angucken. Fangen wir aber mal damit an, dass wir uns die Probleme angucken. Und ein großes Problem ist das Thema Paternalismus und mangelnde Repräsentation. Das ist ja ein Thema, das mich schon länger beschäftigt, weil ich das die Herausforderungen durchaus sehe. Es geht darum, dass leider immer noch Menschen ohne Behinderung über das Thema Barrierefreiheit diskutieren und da bestimmen, was im Prinzip digitale Barrierefreiheit ist. Das gilt leider für die meisten großen Organisationen, sowas wie die DIAS GmbH mit ihrem BITV-Test, für die IAAP mit ihren Zertifizierungen und viele andere Organisationen. Und hier haben wir das Problem, dass behinderte Menschen in der Regel an den Rand gedrängt werden, weil Personen ohne Behinderung im Prinzip den Ton angeben. Ich kenne jetzt die deutsche Community besonders gut und hier muss man einfach sagen, wenn man sich das Line-up von bestimmten Veranstaltungen wie der Rheinberg-Konferenz zur Barrierefreiheit anguckt, da sind behinderte Menschen auf jeden Fall nicht in vorderster Reihe. Und wenn man sich die BIK anguckt, die den BITV-Test im Wesentlichen bestimmen, auch da Menschen mit Behinderung als Minderheit. Sie sagen zwar immer, dass sie Menschen mit Behinderung einbinden, aber diese Einbindung, ja, das ist ist reine Rhetorik. Also man erkennt nicht wirklich, dass da strukturell Menschen mit Behinderung eingebunden werden. Und ich behaupte mal, dass das soweit auch Absicht ist. Also dass die Leute da im Wesentlichen den Kuchen für sich behalten wollen und auch gar kein Interesse daran haben, an kritischen Kommentaren oder kritischer Beteiligung. Wie das international ist, kann ich schlechter beurteilen, weil ich die Leute da nicht so gut kenne. Also man kennt die Namen, aber man weiß in der Regel nicht, ob jemand von denen eine Behinderung hat oder nicht. Das ist ja auch deren Sache. Muss ja auch nicht jeder öffentlich kundtun. Ich kann es schlichtweg nicht beurteilen, aber für die deutsche Community kann ich das definitiv beurteilen. Und das ist leider auch ein generelles Problem hier der deutschsprachigen Community, also sowohl in der Schweiz und Österreich als auch in Deutschland. Das zweite Thema, das ich auch häufiger angesprochen habe, ist der Fokus auf Compliance statt auf Nutzererfahrung. Was ist damit gemeint? Compliance bedeutet ja, dass man die Barrierefreiheitsstandards wie WCAG und EN301549 erfüllt, was grundsätzlich natürlich sinnvoll ist. Das ist ja auch insoweit rechtlich vorgeschrieben. Insofern hat man da gar keine Auswahl, ob man das tut oder nicht. Das Problem beginnt da, wo man über diese Standards nicht hinausgeht. Also wenn ich sage, ja, es ist compliant, aber es ist eine schlechte Nutzungserfahrung für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel für Menschen, die blind sind, die müssen 10-mal Tab drücken, um auf irgendwas draufzukommen, oder die Beschreibung ist so umständlich, oder ja, es geht schon, aber neurodiverse Personen sind herausgefordert, dann sind das echte Herausforderungen, die aus der Nutzungserfahrung der Personen resultieren, die aber dann nicht entsprechend auch aufgenommen werden in die Standards oder auch umgesetzt werden. Es ist ganz, ganz schwierig, das im Kundengespräch so rüberzubringen. Ich versuche es manchmal reinzuschmuggeln oder die Leute mit vernünftigen Argumenten zu überzeugen. Allerdings haben wir selber so lange dafür argumentiert, für die Konformität, dass die Kunden auch schwer davon zu überzeugen sind, was anderes zu machen als das, was über die Konformität hinausgeht. Das Problem ist, das habe ich auch schon häufiger angesprochen, dass die WCAG an sich von ihrem Konformitätsmodell her ganz realitätsfremd ist. Es ist einfach ganz schwierig zu sagen, eine Webseite ist 100% WCAG-konform, aber das wird ja gefordert. Ne? Also man muss ja eine der WCAG-Stufen A, Doppel-A oder Dreifach-A erreichen. Und Doppel-A ist ja gesetzt als Standard in den meisten Ländern. Und wenn man Doppel-A nicht erfüllt, sozusagen, dann verfehlt man die rechtlichen Anforderungen. Und das ist ganz schwer zu erreichen, sobald die Webseite ein bisschen komplexer wird. Ja klar, wenn ich mein HTML zusammenbaue, dann kann ich das problemlos erreichen, kein Problem. Aber sobald die Webseite ein bisschen komplexer wird, und das sind ja die meisten Websites, mit denen wir zu tun haben, dann ist das Thema Konformität eigentlich so ein Stall des Augias. So ist man ewig damit aus beschäftigt, irgendwelche Kleinigkeiten zu fixen, die in der Regel keinen großen Impact haben oder vielleicht auch gar keinen Impact haben auf die NutzerInnen, aber die sehr, sehr viel Arbeit kosten, ohne dass daraus ein Mehrwert erwächst. Und ja, das ist das Konformitätsmodell. Leider wird sich das auch nicht ändern, das Konformitätsmodell, solange wir die WCAG 2.x haben. Und ja, das wird noch eine ganze Weile so dauern, bestehen bleiben. Insofern ist da auch leider keine Lösung in Sicht. Das Problem ist wirklich, dass wir als ExpertInnen für Barrierefreiheit auf das Thema Konformität bestehen müssen, weil es einfach rechtlich gefordert ist. Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, merkt, dass das Konformitätsthema überhöht wird und in seiner Bedeutung überschätzt wird. Ein heikles Thema sind auch die Overlays, die Accessibility Overlays. Hier will ich nur kurz drauf eingehen, auch das ist ja schon unendlich viele Male besprochen worden. Das Problem ist, dass unser Agitieren oder unsere Kommunikation gegen die Overlays im Prinzip nicht ankommt, weil die Overlays einfach uns kommunikativ und marketingtechnisch überlegen sind. Das heißt, eigentlich bräuchten wir neue Strategien, nicht nur die BarrierefreiheitsexpertInnen zu überzeugen, sondern wirklich auch gezielt auf Website-Betreiber einzugehen oder zuzugehen, die Overlays benutzen und sie auf diese Problematik hinzuweisen. Da bräuchte man im Prinzip eigentlich so eine Organisation, so eine Stiftung oder einen Verein, der sich dafür einsetzt, genau das zu tun, also kommunikativ vielleicht Kampagnen macht, die sich gegen die Overlays engagieren, aber auch gezielt auf die Betreiber von Websites zugeht, die solche Overlays verwenden und sie auf die Probleme hinweist. Die Aktion Mensch ist ja aus bekannten Gründen raus aus diesem Thema, weil sie selber einen Overlay-Anbieter sponsert. Insofern hat sie sich da selber aus dem Barrierefreiheitsgame rausgenommen. Aber sie hat ja im Prinzip seitdem Biene und Einfach für alle weg sind, also die große Website Einfach für alle, wurde ja vorletztes Jahr, glaube ich, abgeschaltet und der Biene-Wettbewerb ist ja schon seit 15 Jahren weg für barrierefreie Websites. Insofern hat sie sich da selbst aus dem Spiel genommen und hat ohnehin nichts mehr Sinnvolles zu sagen. Ein weiteres wichtiges Thema, das ich auch sehr relevant finde, ist das Thema Ausschluss durch Komplexität. Also die WCAG und diese ganzen Richtlinien, die miteinander verwoben sind. Es gibt ja einige Fragen dazu von mir. Das schließt im Prinzip Newbies von dem Thema überwiegend aus. Die Leute sind nicht willens, sich da tiefer reinzuarbeiten in die diversen Standards und wie sie zusammenhängen. Und hier gilt EN301 für P9, da gilt WCAG, da gilt Section 508. Das ist zu komplex und die Regeln an sich sind auch zu komplex, um sich da gut einarbeiten zu können. Das ist gut für die ExpertInnen, weil wir dadurch einen Sonderstatus haben. Also wir sind die Einzigen, die die Regeln kennen und die sie vernünftig interpretieren können. Und jeder, der es nicht kann, also fast alle, sind von uns abhängig. Aber das ist ja nicht das Ziel der Sache, sondern eigentlich wollen wir ja mehr Leute in dem Thema Barrierefreiheit drunter haben. Ich wundere mich eher, dass doch Leute reingehen in das Thema. Die machen es sich in der Regel einfacher aus gutem Grund und beschäftigen sich vor allem mit den Anforderungen, ohne jetzt in die Tiefen der rechtlichen Regelungen einzusteigen und der Zusammenhänge zwischen nationaler, globaler und übernationalen Regeln. Das ist einfach auch zu kompliziert für die meisten Leute. Wir verhindern dadurch aber auch, durch dieses komplexe System, dass neue Leute in die Barrierefreiheit reingehen. Auch durch die komplexe Sprache, die in vielen Beiträgen verwendet wird, auch durch diesen manchmal in vielen Beiträgen lamoyanten Unterton. Also es ist zumindest meine Erfahrung, dass es häufig sehr negativ ist, sehr sehr aggressiv auch teilweise. Also nicht alle, aber es gibt da die entsprechenden. Und bei Social Media ist es ja so, dass solche Beiträge, die sich beschweren, die wo sich Leute als Opfer stilisieren und so weiter, dass sie eher Aufmerksamkeit bekommen oder die leicht aggressiv sind, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen und eher geteilt werden als positive Beiträge oder neutrale Kommentare, Beiträge. Erzeugt einerseits Empathie bei vielen Leuten, vor allem bei den Leuten, die ohnehin schon von der Sinnhaftigkeit von Barrierefreiheit überzeugt sind. Aber ich glaube, für die Leute, die das nicht sind jetzt auch sich noch nicht damit beschäftigt haben, ist das eher abschreckend. Also die sehen das Thema, sind da vielleicht auch empathisch, aber sie sind nicht motiviert, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Dazu zählen aber auch zu diesem Thema Komplexität die Sprachregelungen, die wir im Behindertenbereich haben. Ich weiß gar nicht, ob man das Regeln nennen kann. Konvention wäre, glaube ich, der richtige Begriff. Die Konventionen, die uns irgendwie sinnvoll erscheinen und sich da seit Jahren und Jahrzehnten rausgebildet haben, aber sich aber auch immer wieder verändern, die sind für Normalsterbliche einfach nicht nachvollziehbar. Es ist einfach eine sehr komplexe Sprache, wo man bestimmte Begrifflichkeiten verwenden soll oder bestimmte Begrifflichkeiten nicht verwenden soll. Und es ist selbst aus meiner Sicht, ich bin jetzt ganz lange dabei, ist vieles davon überhaupt nicht nachvollziehbar. Also es hat keine rationale Begründung, sondern es sind einfach Konventionen. Irgendjemand hat mal festgelegt, dass es so sein muss, dass es so gesagt werden muss und nicht anders. Und wer es dann nicht so sagt, der ist automatisch raus. Egal, was diese Person zu sagen hat, wenn sie sich nicht richtig ausdrücken kann. Und das können viele Menschen nicht. Zum Beispiel wegen Migrationshintergrund, weil sie keinen akademischen Hintergrund haben oder weil sie einfach es so schreiben, wie sie es für richtig halten. Und dann wird man wirklich häufig sehr stark angegriffen von den Leuten, die halt wissen, wie es geht. Und für jemanden, der sich mit diesen Konventionen nicht auskennt, sind diese Angriffe vollkommen ungerechtfertigt, weil die Person ja einfach nur einen Standpunkt geäußert hat und nicht für den Standpunkt kritisiert wird, was ja auch in Ordnung wäre, sondern für die Wortwahl. Und ich glaube, das ist sehr einsichtig, dass das nicht der Sinn der Sache sein kann. Ich glaube, es sind auch tatsächlich gar nicht so viele Leute, die sich so stark auf diese sprachlichen Konventionen berufen. Es sind halt relativ wenige, die aber umso aktiver sind und umso aggressiver agieren, wenn ihre Konventionen nicht eingehalten werden. Ich habe das übrigens auch abbekommen, mir ist es relativ egal. Aber es gibt viele Leute, die dann einfach sagen, okay, dann macht doch euren Scheiß alleine und die sich dann aus dem Diskurs herausziehen, was ich absolut nachvollziehen kann. Last but not least ist das große Problem, glaube ich, heute, dass wir einen Großteil der behinderten Menschen ausschließen, nämlich die Gruppe der kognitiv behinderten Menschen. Kognitiv behindert ist auch nicht wieder fest definiert, aber es geht im Wesentlichen um Informationsverarbeitung und Rezeption. Das heißt, die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern, zu rekombinieren. Und um das Thema Neurodiversität, das heißt Herausforderungen bei der Wahrnehmung von Inhalten. Das heißt Reaktionen auf Trigger, auf Animationen, auf Bewegungen, bestimmte Farbkombinationen. Das Thema ist tatsächlich bislang im Bereich digitale Barrierefreiheit noch unterbeleuchtet. Also es gibt Arbeitsgruppen im B3C zum Thema kognitive Behinderung, da gibt es auch Empfehlungen. Es gibt jede Menge Empfehlungen zum Thema Neurodiversität. Das Problem ist, solange das nicht kanonisiert ist, also man sagt, okay, das sind jetzt feste Regeln, und solange es nur Empfehlungen sind, wird sich, glaube ich, kaum jemand daran halten. Es mangelt, glaube ich, nicht so sehr an Forschung zu dem Thema oder an Bewusstsein, dass das Thema da ist. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir konzentrieren uns sehr stark auf Konformität der Regeln. Und wenn das Thema Kognition und Wahrnehmung nicht in den Regeln enthalten ist, dann setzen wir es einfach auch nicht um, weil es nicht gefordert ist und weil man das beim Kunden nicht durchsetzen kann. Ich kann ihm einfach nicht sagen, du musst es so und so machen, aber es gibt keine Regel dafür. Also es ist nur eine Empfehlung. Manche Sachen kann man reinschmuggeln, aber man darf das einfach auch nicht übertreiben. Insofern ist eine Renovierung der Regeln sozusagen im Sinne der WCAG3 dringend notwendig, wo man dieses Thema stärker berücksichtigt. Leider ist das noch weit weg, falls das überhaupt jemals kommen wird, die WCAG 3.0. Insofern müssen wir gucken, dass wir das Thema vielleicht doch stärker in die bestehenden Regeln integrieren. Hier habe ich tatsächlich keine gute Lösung. Wie gesagt, solange es nur eine unverbindliche Empfehlung ist, sehe ich nicht, wie man das noch stärker kanonisieren kann oder bei den Kunden durchsetzen kann. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge gut informiert hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.